Greenvestigativ, der True Crime Podcast zu Umweltverbrechen.
Willkommen zurück zum Podcast Greenvestigativ, heute zum zweiten Teil, wo ich mit dem Regisseur Richard Lazkani sprechen darf, und zwar über den Film Janouni und die Geschichte von Chuma. Chuma ist die erste weibliche Anführerin eines indigenen Volkes in ihrer Heimat und sie hat sich selber zur Aufgabe gesetzt, ihre Heimat, nämlich den Amazonas-Regenwald, zu schützen. Dabei hat sie leider schon 6 Mordversuche erlitten, die sie aber Gott sei Dank alle überlebt hat. Im ersten Teil der Folge haben wir über die Geschichte von Chuma gesprochen. Wir haben aber auch über die Entstehungsgeschichte des Films gesprochen, wie Richard überhaupt Chuma kennengelernt hat. Und wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, dann rate ich euch, da reinzuhören, bevor ihr euch jetzt auch den zweiten Teil anhört. So, Richard, in dem Film möchte ich gleich einsteigen mit einer Szene, die mich sehr bewegt hat. Ich habe den Film ja selber gesehen. Dabei bist du auf Mission mit Ibama und es gab da eine sehr brenzliche Situation. Und bevor wir über diese Szene reden, möchte ich ganz kurz, dass wir da reinschauen. Magst du das kurz schildern, wie das war? Also das war ja unglaubliche Bilder, ja?
Also es war eine von diesen vielen Schiffen. Wir haben pro Tag vielleicht 10 Schiffe haben sie zerstört. Ja? Also es war wirklich ein Wahnsinn. Und auf einem von diesem Schiff, da sind wir nur mit einem Boot hingekommen, weil das war am Wasser. Und dann hatten sie so zwei Boote, mit denen wir zugefahren sind. Und das eine Boot hat dann der Pilot von diesem Boot, also der Kapitän, muss man sagen, mit so einer mit so einer Kette festgebunden und eigentlich erst nur einmal um diesen Stützbalken gewickelt. Das Problem war, dass da war eine sehr starke Strömung und diese Kette hatte sich verhakt und sie hatten das nicht bemerkt, sondern aber trotzdem schon das Boot in Brand gesteckt mit einem riesigen Sauerstoffzylinder, der dann die Sprengung verursacht bei einem gewissen Hitzegrad. Ja, ist das immer so, dass dann diese Sauerstoffkanister, die sie nutzen, werden dann, also die explodieren einfach wie eine Detonation, ja, wo das ganze Schiff in die Luft fliegt. Und alles war schon, stand lichterloh in Flammen, wir sind aufs Boot gesprungen, wollten weg. Und dann hat sich diese Kette verhakt und es war wirklich eine kleine Unaufmerksamkeit, ja, die dann fast uns allen das Leben gekostet hat, weil es war zu heiß schon, also die Flammen haben gelodert Meter hoch, eine unfassbare Hitze, sodass schon auf 3-4 Meter Annäherung nur an diese Kette hast du dir die Haut im Gesicht verbrannt, die Haare verbrannt, also man konnte sich nicht mehr annähern, um die Kette zu lösen. Die war glühend heiß und der einzige Weg wegzukommen war, du musstest diese Kette durchschießen. Und so haben die alle ihre Gewehre und Maschinengewehre und Pistolen rausgeholt. Es waren ungefähr 10 Mann und haben alle auf diese Kette geschossen, die in Sekunden durchtrennt werden musste durch eine Kugel. Aber die Kugel musste so präzise platziert werden, weil nur bei gespannter Kette, also nur wenn die Kette sich gerade auf maximaler Spannung befindet durch die Strömung, würde die Kugel diese Kette, die sehr dick war, durchschlagen. Und es waren wirklich, also die Sekunden, du wusstest ja nicht, wann explodiert dieser Zylinder. Wir haben nur gehört, dass es sich schon angebahnt hat. Es war wie so ein Teekocher, weißt du, wo das Wasserkocher, wo es dann so zum Pfeifen anfängt und du merkst schon so, gleich ist es soweit. Und wir waren vielleicht 5-6 Meter von der Detonationsstelle entfernt. Also wir wären mit Sicherheit alle gestorben. Und es war wirklich eine Sache von Sekunden. Und ich hab beschlossen zu filmen, weil mir nichts anderes übrig blieb, als entweder ich springe ins Wasser und rette mich und verliere alles, also Kamera, Equipment, alles, was ich habe, oder ich zögere noch bis zum letzten Moment, bis die Soldaten selber ins Wasser springen, weil ich mir gedacht habe, die wollen ja auch leben. Ja? Die haben auch Kinder, die haben auch Familie, die sind ausgebildet und solange sie nicht springen und noch schießen, filme ich weiter. Ja? Und erst in der allerletzten Sekunde, als sie aufgaben und begonnen haben, nach hinten zum Boot zu rennen, um vom Boot zu springen, also als es wirklich um Sekunden ging, hat ausgerechnet Hugo sogar, also das war der Mann von Juma, meine Hauptprotagonistin, diese Kette durchschossen, ja, und hat geschrien, so, ich hab sie. Und in dem Moment haben die Boote zurücksetzen können und es waren keine 10 Sekunden später, ist das Ding explodiert. Also es war eigentlich wie im Film.
Ich wollte gerade sagen, wenn man es nicht besser weiß, wenn man sich das anschaut, also jeder, der das im Kino dann sieht, man glaubt fast, das ist gestellt, ja, weil man sich nicht vorstellen kann, dass das wirklich passiert ist. Ja.
Aber man sieht es, glaube ich, an den Emotionen der Leute, ja, dass es nicht sein kann. Weil
oder das sehr gute Schauspieler.
Also, ja, genau. Aber es war wirklich so knapp war es noch, also eigentlich fast noch nie in meinem Leben, glaube ich. Und es war dann, ja, es war ja. Gott sei Dank ist es gut gegangen. Ich war natürlich froh, dass ich dann gefilmt hatte, weil das zeigt halt, dass es nicht nur was passieren kann, wie du wirst erschossen oder ein Flugzeug stirbt, also stürzt ab oder, weißt du, es kann ja immer alles Mögliche schiefgehen, aber auch so eine kleine Unaufmerksamkeit, du wirst nie drauf gekommen, ja. Hätte uns alle das Leben gekostet und das ist eben deren täglich Brot auch, ja. Also so ist das Leben eines IBAMA-Offiziers, die Tag ein, Tag aus rausgehen. Und Hugo ist zum Beispiel jetzt gerade, während wir hier sprechen, auf einer Operation und wer weiß, was da wieder alles passiert. Also es ist einfach ein hochgefährlicher Job, der aber unglaublich wichtig ist für das.
Das kommt eh auch im Film sehr gut raus, auch dass die zwei, also die Geschichte zwischen den beiden, wie sie immer wieder telefonieren auch und immer sagen, jetzt ist er wieder weg und jetzt ist sie wieder weg und eigentlich wissen sie nie so richtig, sehen sie sich wieder, was passiert auch in dieser Zwischenzeit.
Genau.
Was mich aber auch interessiert hat jetzt, um auch auf dir kurz diese Frage zu stellen, hattest du Angst? Also ich meine, du machst ja lauter Filme, die irgendwie so an der Linie sind, ja, sage ich mal, die ein bisschen Risikobereitschaft brauchen, aber eben gerade vor so einer Situation erschossen zu werden, attackiert zu werden, irgendwie, also das ist ja doch ein, man gibt da sehr viel her dafür. Was hat dich da auch, was motiviert dich da auch, das dann zu machen?
Ich würde sagen, Angst, so richtig Angst hatte ich nicht, weil wir haben uns sehr gut vorbereitet auf diese Dreharbeiten. Wir hatten ein tolles Team, das hinter den Kulissen uns beraten hat, wie man so eine Operation durchführen kann, ohne zu sterben, was notwendig ist an Sicherheitsmaßnahmen. Ich hatte schutzsichere Weste bekommen, ich habe ein Training gemacht, ja, für Hostile Environment, also in solchen Umgebungen auch überleben zu können, wenn alles schief geht. Das heißt nicht, dass man jetzt dagegen gewappnet ist, ja. Also wenn sowas passiert wie mit der Kette, das kannst du planen, was du willst, das passiert halt. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich habe ein riesiges, tolles Team hinter mir, das auf mich aufpasst. Wir haben uns abgesichert durch eben Backup-Plan, wenn A und B oder C eintreten, wie ich da rauskomme. Also ich war sehr privilegiert in der Form, dass ich halt schon immer ein Team hatte, das auf mich achtet. Ich hatte so einen Tracker auch, ja, egal wo ich bin im Amazonas, wissen die, wo ich bin. Mhm. Wir haben ein System, wo ich jeden Tag Bescheid gebe, dass alles okay ist. Wir hatten dann über Starlink, also hatten wir damals auch gekauft, was von Elon Musk ziemlich neu war in Brasilien, sind diese Starlink-Antennen, wo wir überall, egal wo, Internetzugang hatten und uns über Satellit quasi kommunizieren konnten, wo wir sind, was passiert und uns melden konnten. Und so war es eigentlich immer sehr gut vorbereitet, ja. Also das hat mir geholfen mit dem Ganzen. Und wie du ja schon gesagt hast, ich mache das ja schon ziemlich lang. Ich habe sehr viel erlebt, auch bei Sea of Shadows. Da war der Gegner das Sinaloa-Drogenkartell und da war es auch immer wieder sehr brenzlig. Bei Ivory Game waren es die Poaching-Mafias, die Elefanten abschlachten und die chinesische Mafia in Asien und man gewöhnt sich dann so ein bisschen an diese Gefahr und damit umzugehen und das richtig einzuschätzen. Und ich kann da auch, also wirklich meine Frau sehr loben, die als Produzentin der Filme auch hinter mir steht und immer darauf achtet, dass wirklich alle Protokolle eingehalten werden, dass wir einen super Sicherheitsapparat haben, dass ich berate mich dann auch mit ihr, soll ich das jetzt machen oder nicht. Und ich erinnere mich so auch, als ich habe ja sehr dafür gekämpft, bei IBAMA überhaupt dabei sein zu dürfen. Mhm. Ich wollte diese Geschichte erzählen, aber die wollten nicht, weil es zu gefährlich war. Mhm. Ja. Und als es dann aber soweit war, dass ich die Genehmigung hatte, musste ich so einen großen Vertrag unterschreiben, den sie mir geschickt haben, wo ich unterschreiben musste, dass im Falle meines Todes werde ich sie nicht verklagen oder wenn mir irgendwas passiert oder wenn ich gekidnappt werde, sie sind nicht schuld. Und da stand dann alles so schwarz auf weiß drinnen, was alles passieren kann und dass ich sie nicht verklagen kann. Und dann habe ich irgendwie so schmunzelnd, saß ich dann dem Hugo eben gegenüber, Hugo Loss, diesem Chef der Spezialeinheit und habe ihm gesagt, sag mal, wie gefährlich ist denn das wirklich? Ja, so, weil das klingt ja so, als würde ich, also, in den Tod gehen, in den sicheren Tod.
Wahrscheinlich eher zu sterben als zu überleben, ne?
Nein, und dann hat er mich aber wirklich knallhart, hat er mir in die Augen geschaut und hat gesagt, die Chance, dass du stirbst, ist 50%. Und ich so hab gelacht, so, ja. Aber er hat mich einfach eiskalt angeschaut und da war kein Lachen und er hat es ernst gemeint. Und das habe ich ihn dann angeschaut und sag, wie? Und sagt, du bist nicht trainiert. Wir brauchen Jahre, um auf solche Operationen zu gehen. Wir machen Spezialtrainings. Du hast nichts davon. Und kommst mit in eine heiße Mission, wo geschossen wird, wo alle bewaffnet sind. Wegen dir fällt unser Risiko, also quasi unser Risiko ist größer, weil du dabei bist, weil du den Platz eines Soldaten einnimmst, der sonst unser Team auch schützen würde. Das heißt, auch für uns ist es ein größeres Risiko. Und es kann alles passieren. Also es ist eine hochgefährliche Situation, in die wir gehen, ja. Und da war mir dann schon klar, dass es kein Kinderspiel ist und dass das auch ernst gemeint ist mit dem 50%. Und das habe ich dann mit meiner Frau besprochen, weil ich mir gesagt habe, allein kann ich das nicht entscheiden. Und wir haben uns dann aber doch trotzdem dafür entschieden, weil wir gesagt haben, wir haben ein tolles Security-Team. Wir haben Protokolle, die wir einhalten werden. Wir werden das sehr, sehr gut vorbereiten. Und sie hat auch an meinen gesunden Menschenverstand appelliert, dass ich halt mich nicht in Situationen begeben werde, die zu gefährlich sind. Aber ja, das ist halt dann trotzdem sowas
wie mit der Kette passiert. Hat er dir auch gesagt, wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit er hat jedes Mal bei so einer Mission, dass er stirbt? Weißt du das?
Nein, das habe ich so nicht gefragt. Ich glaube, er hat das schon auf mich bezogen als untrainierter Zivilist.
Ja, aber er wird vielleicht nicht 50%
sein. Für ihn ist es, also das hat er nicht so eingeschätzt, nein. Also.
Und in dieser Szene auch, wo ihr da angebunden wart an dem Boot noch, da sind ja dann auch Bilder, wo man das von oben sieht und von der Seite. Wie habt ihr das organisiert? Ja,
habe ich oft gefragt.
Ja.
Ich hatte so, also ich war ja allein unterwegs und musste ein System finden, wie ich diese Aktionen, diese Operationen so einfangen kann, dass man sie auch schneiden kann. Und ich habe dann gemerkt, dass die im Schnitt, also es war wirklich so, circa 15 Minuten brauchen, um so ein Boot zu zerstören. Und so eine Drohne fliegt 22 Minuten selbstständig. Mhm. Und die kannst du mittlerweile so programmieren, dass du eine Drohne hochschickst, ihr ein Ziel gibst, dass es umkreisen soll in einer gewissen Höhe. Und das fliegt dann so lange, bis die Batterie leer ist und dann landet es wieder. Ja, nur habe ich sie halt von einem Boot gestartet. Das heißt, landen ist für die Drohne unmöglich, weil es würde einfach im Fluss landen und verschwinden. Und ich habe das dann immer eigentlich so kalkuliert, dass ich gesagt habe, naja, wir gehen jetzt auf dieses Boot, ich starte jetzt die Drohne, ich drehe meine Geschichte und bevor der Akku leer ist, beginnt das Ding dann zum Piepsen, muss ich halt wieder draußen am Boot sein und die Drohne wieder einfangen, bevor sie eben crasht. Und genau so war es. Das habe ich eigentlich dann irgendwie so zum System gemacht. Wir nähern uns einem Boot an. Bevor wir an Bord gehen, schicke ich die Drohne hoch, drehe meine Szene, wir gehen vom Boot runter, alles brennt, ich fange die Drohne wieder ein. Und das war so ein, fast schon so eine Routinearbeit. Ja? Und genau so ist es eben gewesen, dass dann die Drohne in der Luft war, als das Schiff dann gesprengt wurde. Und so hatte ich quasi diese zweite Perspektive. Wurde langsam, wie ging denn das eigentlich? Yeah. Ja? Aber es sind diese neuen Drohnen, können selbstständig fliegen und kannst du so programmieren. Ja.
Und jetzt retrospektiv, würdest du es wahrscheinlich genauso wieder machen, trotz des Risiko nehme ich an, wie ich dich jetzt mal einschätze in dem Gespräch, aber oder nicht, aber
naja,
was
muss einen Sinn haben. Also jetzt habe ich die Geschichte ja schon gedreht, ich würde jetzt nicht nur nochmal, um sie weiterzudrehen, wieder hin. Es ist jede Situation immer neu zu bewerten. Also ich gehe die Risiken nicht ein, weil es Spaß macht, sondern weil ich eine Geschichte erzählen will. Und wenn ich
aber
sie
die Geschichte willst du erzählen, weil du getrieben bist davon, dass wir hier eine Veränderung herbeiführen.
Absolut.
Oder das, ja.
Also es geht mir schon darum, dass ich was verändern will, indem ich den Leuten die Augen öffnen kann, ja, und ihnen zeigen kann, wie es wirklich ist. Und das geht halt nur, wenn du dich voll zu 100% auf ein Thema einlässt. Also ich mache das ja nicht als Job, sondern als Aktivist.
Mhm.
Ich will was verändern durch meine Filme. Ich will eine Emotion erzeugen, die den Zuseher dazu bringt, aktiv zu werden und sich zu bewegen, irgendwie aufzuwachen und irgendwie sich beteiligen wollen, dass der Planet irgendwie überleben kann. Ja? Und jeder weiß, was er selbst vielleicht tun kann, wenn er mal drüber nachdenkt. Und darum geht's. Und ich gehe halt diese Risiken deswegen ein, weil ich muss den Leuten eine gute Geschichte bringen. Ich muss sie berühren und ich muss ihnen einzigartige Bilder liefern aus dem innersten Kreis quasi des Problems. Also ich muss quasi an den Ursprung des Konflikts gehen, um dort Bilder zu zeigen und Geschichten zu erzählen, die einen berühren. Weil wir sind alle schon so blasé geworden. So was berührt einen schon noch, ja?
Du bist aber auch bei den Bildern, die einen berühren, sehr nah an der Familie dran. Also ich habe mir manchmal gedacht, so, es ist fast schon wie versteckte Kamera, ne? Also im Auto, beim Telefonieren, am Schluss dann eine Szene, ich weiß nicht, ob ich sie sagen soll, wenn sich jemand den Film noch anschauen wird, warum der sehr Film privat, auch ja. so heißt, ja, sehr private Szene. Mhm. Wie war das dann für die Menschen? Bist du dann schon da so integriert gewesen oder bist du nicht wie so ignoriert schon, weil die sind ja keine Schauspielerinnen, aber ja. Es ist einfach so echt, wie sie ihre Gefühle zeigen, auch einmal wie Chuma zum Weinen anfängt bei so einer Anhörung. Also das sind ja alles Momente, wo man sagt, das kann man ja nicht spielen. Also kann man spielen, wenn man Schauspielerin ist, aber nicht, wenn man es nicht ist.
Die Kunst liegt daran, viel Geduld zu haben und sich so weit wie möglich in diese Geschichte einzulassen. Also es war für mich sehr, sehr wichtig, der Juma und der Familie sehr nahe zu kommen, zu einer Vertrauensperson zu werden, wie Teil der Familie fast schon. Ja, also es war natürlich sehr, sehr wichtig, wie gesagt, dass ich Portugiesisch gelernt habe, weil so konnte ich mich unter ihnen bewegen als einer von ihnen. Und ich hatte die Sensibilität auch zu verstehen, was passiert gerade vor laufender Kamera, um was geht's in dem Gespräch, das hier geführt wird. Ich habe so Anstecker im Ohr gehabt, dass ich immer die Gespräche also mithören konnte, auch wenn die weiter weg waren, habe ich verstanden, auch wenn sie flüstern, was sie zueinander sagen. Und das bringt halt den Vorteil einer großen Nähe und einer Intimität, die ich dann halt so über den Film transportieren konnte. Und ich werde nie vergessen, da gab es so einen Moment, wo sie mal wirklich fast schon gestritten haben. Die Juma wollte nicht, dass er auf eine Operation geht, weil sie so gefährlich ist. Sie war schon hochschwanger. Und er wollte aber, weil das ist seine Mission im Leben, ist es eben, diese Kartelle, diese illegalen Minen zu zerstören. Und er geht jetzt und da ist es einfach zum Konflikt gekommen. Und es war am Abend und bei ihnen in der Wohnung. Und sie hat dann mit den Tränen gekämpft und nein, bitte nicht und so. Und ich war in einem abgedunkelten, also in einem Badezimmer stand ich, Licht aus im Dunkeln mit einem Teleobjektiv und habe das einfach eingefangen, weil ich gehört habe, dass es sehr emotional ist und sehr privat und sehr intensiv und habe das einfach aus dem Badezimmer heraus gefilmt und habe mich dann auch schon gefragt, mein Gott, das wird jetzt immer intensiver und Ärger auch so zwischen denen. Wissen die überhaupt noch, dass ich hier bin und filme? Ja, also.
Dein nächster Einsatz bereitet mir Sorgen.
Nein, alles wird gut.
Es wird auch für dich riskant sein. Sie sind wirklich gewaltbereit.
Alles wird gut.
Und es war dann wirklich so, als es dann vorbei war und sie haben sich geküsst und umarmt und sie haben wieder alles okay, habe ich mich kurz bemerkbar gemacht, bevor es weiter sich zu weit entwickelt und dann habe mal so kurz mich geräuspert. So
ich bin auch noch da.
Und dann haben sich beide so in meine Richtung geschaut, so dunkles Badezimmer und sie so, Richard, du bist ja noch hier. Und ich so, Und sie, oh, okay. Und dann hat sie so lachend gesagt, irgendwie, du bist so wie zu so einem Möbelstück geworden, das in der Ecke steht, was man eigentlich vergessen hat, dass
so
es überhaupt existiert.
Manchmal, ja.
Und das war für mich eigentlich so das größte Kompliment, weil ich habe dann gemerkt, dass sie waren einfach sie selbst. Es war wirklich alles so authentisch, weil sie mich vergessen haben. Und das war aufgrund dieser vielen Zeit geschuldet, dass ich halt da wirklich über Jahre hinweg mit ihnen diesen Weg begleitet habe und Teil der Familie geworden bin. Ja.
Weil du jetzt auch sagst, über Jahre hinweg, der Film hat sehr lange gedauert, bis du ihn wirklich dann fertig hattest und auch geschnitten hast. Wie ist die Situation jetzt? Wie geht's Juma? Wie hat sich etwas verbessert? Also der Film endet ja jetzt hoffnungsvoller. Mhm. Ist das Ganze besser geworden? Ist es schlimmer geworden? Bist du in Kontakt mit ihnen allen?
Ja, also wir sind sehr eng im Kontakt. Wir hatten ja bis Februar sehr intensiv diese Festivaltour betrieben, gemeinsam, weil wir auch im Oscar-Rennen waren und in fast die Nominierung geschafft hätten. Wir waren shortlisted für den Oscar, was wirklich eine große Leistung war, wenn du als einer von über 200 Filmen ausgewählt wirst, in diesen engen Kreis der Nominierungen zu kommen, dann ist das schon super. Und jetzt ist sie wieder zurück im Territorium und wir sind weiter in engem Kontakt. Aber ich muss leider sagen, dass die Situation ist nach wie vor extrem angespannt. Es ist eine sehr, sehr brenzlige Lage, weil das Problem ist einfach der Goldpreis. Ja? Also der Goldrausch ist ärger denn je. Wir haben fast jedes Monat einen neuen Höchststand. Ja? Sind jetzt bei $5,300 pro Unze. Als wir angefangen haben, den Film zu drehen, waren wir bei 1,500. Also hat sich mehr als verdreifacht, der Preis. Und dadurch ist die Situation so angespannt wie nie, weil überall treibt es die Leute in den Amazonas, um das Gold zu holen. Was bedeutet mehr Quecksilbervergiftung der Flüsse, mehr illegale Rodung, mehr Konfliktpotenzial. Und die Juma ist also zurückgekehrt in ihr Territorium und findet sich in einer Lage wieder, die kaum auszuhalten ist. Sie ist eine immer noch eine Zielscheibe, ja, für sehr viele. Sie hat zwar, also durch die Berühmtheit ihrer Person, dieses Schutzschild schon, ja, sie spürt das auch, aber sie hat natürlich trotzdem Angst, dass es den Leuten egal ist, weil Gold ist Geld und Geld bedeutet Macht. Und wenn sie dem im Weg steht und sich zu laut aufregt und aufspielt vor laufenden Kameras, kann sie das sehr schnell das Leben kosten. Und so ist ihre Lage leider wirklich brisant. Ja, sie hat sogar Angst, ihre Kinder in die Schule zu schicken, weil sie wieder Angst hat vor Kidnappings. Sie lebt wieder zurückgezogen in einem Haus, was ein Safe House ist, was beschützt werden muss von Securities, die nicht auffallen dürfen, weil sonst weiß man ja wieder, wo sie wohnt. Also sie lebt weiterhin dieses Leben einer eigentlich untergetauchten Person, die aber eigentlich nicht untertauchen will, weil sie kämpfen will. Und genau das, was wir im Film zeigen, ist jetzt aktueller denn je und ist jetzt genau die Situation, in der sie steckt und ja, warum sie jeden Tag eigentlich auch wieder um ihr Leben bangt. Ja.
Von was lebt sie dann? Oder ist das?
Also sehr wichtig ist die Arbeit mit dem Juma-Institut. Also sie hat ein Institut gegründet in ihrem Namen, das Juma-Institut. Das wird finanziert durch Spenden. Ja, private Spenden hauptsächlich. Sie ist darauf angewiesen, also jeder, der helfen will, sollte bitte dem Juma-Institut spenden, weil ihre Arbeit schützt die Stammesgebiete der Chipaya, aber auch die Region des Mittelshingu. Also sie kümmert sich nicht nur um ihr Volk, sondern auch um alle Völker um sie herum, die in diesen Konflikt geraten, und versucht sie zu stärken, versucht Infrastruktur aufzubauen, Schulen, Apotheken, alle möglichen Formen, dass es den Indigenen dort gut geht und sie nicht sich an die Goldminenarbeiter rauskaufen. Ja? Weil was die sehr gerne machen, wenn sie mit Geld kommen, die Illegalen, die Kriminellen, ist, sie bieten denen einfach Geld, um die Schürfungsrechte für ihre Territorien abzugeben. Und wenn das einmal passiert ist, dann haben diese kriminellen Organisationen das Recht, auf ihrem Land nach Gold zu suchen, und das zerstört dann das gesamte Stammesgebiet.
Aber wie funktioniert das? Entscheidet das der oder die Stammesführerin, dass man diese Lizenz vergibt oder dieses Recht?
Es ist also zum Beispiel das Chipaya-Gebiet, ja, besteht aus verschiedensten Dörfern, ja, es sind 14 Stammesgebiete innerhalb des gesamten Territoriums, die wiederum von einzelnen Kasikes, also Anführern, geleitet werden. Und jeder Kasike hat das Recht, in seinem Territorium Schürfungsrechte zuzulassen. Und das ist jetzt leider so, dass auch ihr Territorium eben von dem betroffen ist, und mit viel Geld, die versuchen, dieses Gebiet quasi innerhalb zu zerreißen, indem, wenn manche dieses Geld annehmen, belastet es die gesamte Region, weil der Fluss fließt durchs gesamte Gebiet. Und wenn dann so ein Schiff ankommt, das beginnt zu schürfen, wird der gesamte Fluss verseucht und alle müssen drunter leiden, und die kriegst du auch nie wieder weg. Also wenn einmal die Illegalen gekommen sind, dann sind sie eben auch legal, ja, weil sie dürfen denen das Recht geben. Und damit beginnt die Zerstörung und auch die Zerstrittenheit der Stammesgebiete. Und das ist genau, worauf sie spekulieren, die von innen heraus zu zerstören, indem sie mit Geld die Leute korrupt machen und ihnen sagen, einer holt sich dann das viele Geld, das wird dann auch nicht aufgeteilt. Und so beginnt die Zerstörung von innen. Und das ist, wogegen Juma gerade sehr aktiv kämpft. Und das Juma-Institut ist eben maßgeblich daran beteiligt, diesen inneren Halt noch zu gewährleisten, dass sie nicht aufgeben, weil sie sagt, schau mal, über mein Institut kriege ich Spendengelder. Mit dem Institut kann ich Schulen bauen, kann ich Apotheken bauen, kann ich Infrastruktur bauen, Boote finanzieren, die unser Leben besser machen. Mhm. Verkauft nicht euer Land für ein paar Dollar. Das ist das Ende unseres Gebietes. Ja. Mhm.
Und ist ihr Mann auch von Morddrohungen?
Total.
Total auch.
Ja, Hugo ist eine Zielscheibe Nummer eins. Also der Beide ist ja gleich, schon immer, warum er sich auch entschieden hat, in diesem Film eine Hauptrolle zu spielen, ist, weil er schon zu Zeiten, also als ich angefragt habe, das öffentliche Gesicht von Obama war. Also er hatte beschlossen, er ist die Kommunikationsperson für Obama. Und er nimmt das Risiko auf sich. Ja? Und das heißt, er ist Zielscheibe Nummer eins. In Brasilien, alle wollen den Tod von Hugo. Ja? Und das ist halt ihr Ehemann, ja? Vater ihrer Kinder. Und gemeinsam kämpfen sie auf die indigene Art als Anführerin und er als weißer Brasilianer, der Anführung der Spezialeinheit, kämpfen sie eben gegen die Ausbeutung des Amazonas und sind halt ein unglaubliches Paar. Aber natürlich leben sie in unglaublicher Gefahr. Und das ist ihnen bewusst. Er ist wirklich gut darin, die Familie zu schützen, aber er ist halt oft auch weg. Ja? Er ist jetzt gerade für 2,5 Wochen auf einer Operation und in diesen 2,5 Wochen leidet sie halt wirklich Angst und Panik, weil sie das Gefühl hat, wenn die wissen, wo ich bin und wo wir sind und meine Kinder und so weiter, wir sind einfach hier Zielscheibe. Und sie weiß gerade nicht, wie es eigentlich weitergeht und was sie genau machen soll, ob sie bleiben soll oder nicht, ja, weil sie sagt, auf der einen Seite muss ich hier sein, um zu verhindern, dass unser Gebiet untergeht, unser Shibaya-Stamm verschwindet. Auf der anderen Seite will ich auch, dass wir alle überleben. Ich habe 3 Kinder und es ist unglaublich gefährlich.
Zum Thema 3 Kinder und der Name des Filmes, vielleicht kannst du uns das noch kurz erläutern. Mhm. Oder willst du es lieber nicht sagen und jeder soll sich selber ein Bild machen? Wie heißt der Film? Ich fand es auch spannend, das nicht zu wissen und den Film zu sehen, aber überlasse ich jetzt dir die Entscheidung, die Frage zu beantworten.
Nein, ich fände es schöner, wenn die Leute neugierig sind und rausfinden, warum der Film Yanuni heißt. Es ist eine so schöne Überraschung eigentlich, die sich über den Film dann ergibt. Also es ist eine, es ist eine schöne, hoffnungsvolle Geschichte. Ich würde sie ungern vorab erzählen, weil ich glaube, die Zuseher sollen ein bisschen was entdecken können und warum der Film Yanuni heißt, ist einfach, ist etwas sehr Schönes. Das will ich nicht vorwegnehmen.
Dazu muss man sich den Film anschauen, das ist auch gut. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, nämlich was mich schon umtreibt und auch weil wir in Österreich sind und Menschen schauen sich dann den Film an und gehen vielleicht mit einem Gefühl raus, was soll ich jetzt machen? Ja? Und das gerade das Goldthema, hast du auch, ist einfach so ein wichtiges Thema. Habt ihr über das auch gesprochen? Gibt es da jetzt die Möglichkeit in Europa, wenn, ich sage jetzt mal typischerweise Goldschmuck oder ich weiß nicht, ob sich viele Menschen Goldbarren kaufen, aber was kann man da wirklich aktiv tun, außer jetzt selber aktivistisch auch sein, bewusst sein, aktive Bürgerinnen und Bürger, aber jetzt wirklich sehr konkret auf das Konsumverhalten bezogen?
Also ich finde es schon nicht schlecht, wenn die Leute verstehen, dass mit Gold, mit dem Kauf von Gold, dass es da ein Stigma gibt, ja, weil einfach die Herkunft, wie dieses Gold jetzt nach Europa gekommen ist und woher es kommt, ist fast unmöglich festzustellen. Ja, Gold wird eingeschmolzen und kann in jeglicher Form präsentiert werden als Ring, als Goldbarren, als Goldkettel. Du kannst einfach nicht wissen, wo es herkommt. Aber ich finde, man soll sich dessen bewusst sein, dass Gold einen sehr dunklen Hintergrund haben kann, einen sehr tragischen. Es muss nicht sein, aber es gibt wenige Methoden, Gold abzubauen, die wirklich umweltfreundlich sind. Und wir hatten ja sowas schon einmal mit den Diamanten erlebt. Ja, da gab es diese Golddiamanten und da gab es doch diesen tollen Film mit Leonardo DiCaprio, Blood Diamond. Ja, und so ähnlich könnte man über Gold denken, dass man einfach wissen sollte, dass Gold kommt aus wirklich schwierigsten Bedingungen in unserer westlichen Welt. Und ich finde, man sollte davon absehen, Gold als Investment zu sehen. Ich glaube aber ehrlicherweise, dass das kleinere Problem ist der Schmuck. Das größere Problem, was den Goldpreis so treibt, sind die internationalen Konflikte. Und es ist schwer, da was zu beeinflussen, leider, weil der Goldpreis steigt, je größer der Konflikt in der Welt ist. Wenn Trump poltert im Iran, steigt der Goldpreis. Wenn Konflikte weltweit geschürt werden, weil man sieht es als sicheren Hafen. Und das sind riesige Milliarden. Also das sind eher Länder, die Gold kaufen. China, Russland. Jeder will sich mit Gold absichern, weil er sagt, ich brauche eine alternative Währung gegenüber dem Dollar. Und das ist das, was den Goldpreis so treibt, ist, dass wir in Jahren der Unsicherheit des Konflikts weltweit, ja, ist Gold sowas wie ein sicherer Hafen und treibt diesen Preis nach oben. Und das wiederum löst im Amazonas so viel auf. Das heißt, es ist, finde ich, jetzt schwierig zu sagen, ich kaufe jetzt keinen Goldring, ja, und damit löse ich oder helfe ich wirklich mit. Ich finde es wichtig, dass die Leute informiert werden und das wissen, was mit Gold passiert. Aber ich finde es zum Beispiel viel wichtiger, dass man den Film ein bisschen anders interpretiert, nämlich so, dass in Yanuni präsentiere ich Menschen, die bereit sind, ihr Leben zu riskieren für die Umwelt, für die Natur, um sie zu schützen. Für uns, für unsere Kinder, für die ganze Welt. Sie kämpfen unseren Kampf dort. Und ich finde, dass auf der einen Seite könntest du natürlich eine Juma unterstützen, indem du aufs Juma-Institut gehst, da findest du sofort im Internet und spendest zum Beispiel. Aber ich finde es auch toll, einfach drüber nachzudenken, was kann jeder Einzelne in seinem Umfeld tun, um für die Natur etwas Gutes zu tun, für unseren Planeten, um einfach umweltbewusster zu leben. Weil das ist, finde ich, was viel zu wenige von uns machen. Wir vergessen alle, dass Klimawandel real ist. Das ist jetzt nicht mehr Thema Nummer eins leider, sondern jetzt reden alle davon, wir brauchen Öl, wir brauchen Gas und keiner redet mehr über die Schäden. Ja, wir müssen weiter in dem Bewusstsein leben, dass das ist nicht umsonst, wenn wir den Planeten ausbeuten. Wir werden den Preis dafür zahlen und wenn nicht wir, dann unsere Kinder. Und das ist einfach, woran wir alle arbeiten müssen, ist, dass wir verstehen, jeder muss einen Preis bezahlen dafür, damit wir alle gemeinsam besser leben können. Die Juma an der vordersten Front riskiert jeden Tag ihr Leben. Nicht nur, damit ihr Volk existieren kann, sondern auch, damit wir, die ganze Welt, einen Wald haben, der uns saubere Luft liefert, wie eben der Amazonas. Ja. Mhm. Und wenn du Leute siehst, die da rausgehen und alles riskieren, hoffe ich, dass Leute nachdenken, na, was kann ich tun in meinem Leben, um wenigstens ein bisschen was zu tun, was für die Umwelt oder den Planeten etwas Gutes bewirken kann.
Die größte Zerstörung, der größte Zerfall findet nicht nur im Amazonas statt. Er geschieht vor allem in den Köpfen der Menschen, die konsumieren, ohne sich zu fragen, woher diese Waren stammen.
Ja, das ist ja auch, wie du vorher auch gesagt hast, wir sind ja Teil der Natur und der Umwelt. Also es ist ja nicht, dass wir das Klima wegen schützen, sondern wir sind einfach auch Teil diesem ganzen Umfeld. Und gerade indigenere Bevölkerungsgruppen sind das so ein wichtiger Teil davon. 80% der Biodiversitäts-Hotspots, dort leben Indigene. Deshalb ist das auch für Greenpeace so wichtig. Also wir haben auch gerade bei internationalen Konferenzen, bei UNO-Konferenzen versuchen wir immer bestmöglich auch diesen Menschen eine Stimme zu geben, die auch einzuladen, dass sie da auch dabei sind und ihre Rechte da auch durchsetzen. Wir haben auch zum Amazonas eine Petition, die ihr auch findet unter act.gp/Amazonas-Regenwald, weil wir uns natürlich in vorderster Front auch für den Schutz des Regenwalds einsetzen und für viele andere Themen im Umweltbereich. Richard, hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest, bevor wir den Podcast zu Ende haben? Ich hätte noch so viele Fragen, aber ich halte mich zurück sozusagen jetzt.
Nein, ich glaube, wir haben die schönsten und wichtigsten Themen gecovert.
realmente não sei se elas estão nos ouvindo.
Ich denke mal an das, was die Juma sagt, auch im Film Are You Really Listening? Ja? Mhm. Ob wir wirklich zuhören? Ich glaube, das war für mich so ein Schlüssel, dass wir in der westlichen Welt dieses Verständnis verloren haben, den Leuten auch zuzuhören, den Indigenen zuzuhören. Das ist nicht so, dass es nicht so leere Worte sind, wenn sie sagen, wir sind die Natur, wir sind Teil der Natur, wir verstehen am besten, wie man die Natur schützt. Viel von dem Gesagten sind oft, wird so verniedlicht als Plattitüde, so, ja, whatever, ja. Aber ich finde, das ist, was wir wirklich noch wieder lernen müssen, ist den Leuten zuzuhören, den Indigenen zuzuhören. Sie verstehen es einfach wirklich am besten, wie man die Natur schützt, warum man sie schützen muss. Und ich werde auch nie vergessen, als mich die Juma damals zum ersten Mal in den Amazonas, in den Wald geführt hat, ja, um diese Energie zu spüren, von der sie mal redet, die dir der Wald geben kann.
Sie ist nicht nur ein Wald. Sie ist so viel mehr als das. Es gibt Fauna, Flora, und Milliarden von Lebensformen. Sie ist unsere Mutter. Sie ist Wissen und das Heilmittel.
Das hat mich schon sehr verändert, nachhaltig, weil du merkst einfach, dass in so einem funktionierenden, echten Urwald, die es ja in Europa kaum noch gibt, ja, dass wirklich alles lebt, alles. Da sind Billionen von Lebensformen, jeder Stein, hast du das Gefühl, lebt, jedes Blatt überall, da sind so viele Organismen, da ist so viel Natur durch und durch, dass deine Energie entsteht, die du dann auch spüren kannst. Ein lebender Organismus wie ein Urwald, ja, wie er einmal erschaffen wurde, unberührt, ist etwas Einzigartiges, das dich für immer verbindet mit dieser Natur, die dann durch jede Form, jede Pore deines Körpers durchsickert. Also du spürst einfach eine Energie und verstehst, warum du auch mit jeder Faser deines Lebens, deines Körpers, diese Natur dann auch bereit bist zu schützen. Also du willst diese Natur schützen. Wir brauchen sie alle. Und das bleibt ja dann. Also wenn du einmal sowas erlebt hast, dann ist das wird das zu einer Art Lebensaufgabe, die du nicht mehr aufgeben willst. Und ich erinnere mich jedes Mal, wenn ich jetzt hier zum Beispiel im Helenental, im Baden oder so in den Wald gehe, mit meinem Hund spazieren und ich bin in dieser Natur, dann erinnere ich mich an diese Ursprünge der Natur, dieses Gefühl und versuch das wieder zu spüren, ja, was du mal in so einem Urwald erlebt hast. Und das ist halt einfach was Tolles. Und ja, wer jemals die Chance hat, in so einen Urwald mal zu gehen und Zeit sich zu nehmen, es ist wirklich wert. Es ist was Einzigartiges, was du nie vergisst.
Ja, mehr Verbindung zur Natur, das würde uns allen wahrscheinlich gut tun. Und in dem Sinn empfehle ich auch allen da draußen, den Film Janouni anzuschauen und in die Geschichte von Juma einzutauchen. Ein wirklich sehr empfehlenswerter Film, der ab 24. April auch in den Kinos läuft. Alle Informationen, alle Links, wie immer, findet ihr in den Shownotes. Und ich darf mich jetzt herzlich bedanken fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und darf auch ankündigen, dass wir jetzt eine längere Pause machen werden, aber nach dem Sommer wieder mit vielen verschiedenen spannenden Themen zurück sein werden.
Es folgt eine Kooperation.
Eine unverzichtbare Immunkur gegen Unsinn aller Art. No Bullshit, der Profil-Wissenschafts-Podcast. Das darf nicht wahr sein. Wie viel Vitamin A ist schädlich? Sind plötzlich alle Narzissten? Was passiert so in einem schwarzen Loch? Braucht die Leber tatsächlich Entgiftungsmaßnahmen? Der Podcast gegen Faktenverdreher, Lügen, die uns von der Industrie verklickert werden, und Wissenschaftsunfug. Alwin Schönberger und Angelika Hager diskutieren, streiten, analysieren und lachen über die schrägsten Mythen, die uns der Alltag so in die Feeds spült. Wir freuen uns, wenn Sie uns hören und folgen. Die Profil-Podcasts finden Sie auf allen Audioplattformen.